Das Marktpsychogramm. Menschen, Marken, Medien. Mit den Psychologen und Gesellschaftsforschern Thomas Ebenfeld und Dirk Ziems vom Institut Konzept M. Präsentiert von Medienexperte Marcel Becker.
Heute habt ihr drei Themen dabei, die auf den ersten Blick ziemlich eindeutig wirken und dann doch komplizierter sind, als man denkt. Also das ist zumindest meine Erkenntnis, aber ich habe mich ja auch vorher mit den Themen beschäftigt. Ich bin gespannt, wie das unseren Hörern geht. Thomas und Dirk, was habt ihr mitgebracht?
Wir haben das Thema AfD, weil wir aktuell eine Studie in Ostdeutschland dazu durchgeführt haben. Warum wählen die Menschen in Ostdeutschland eigentlich die AfD? Was sagen die Wähler? Warum machen sie ihr Kreuz bei der Partei?
Dann gehen wir auf die Krise ohne Ende ein. Also es kommt jetzt die Inflationskrise auch dazu. Ein Blick ins Portemonnaie trifft fast alle gleich hart. Und gibt's da noch den Glauben da draußen, dass die Regierung unter Friedrich Merz da überhaupt noch gegensteuern kann und ob diese exogenen Schocks, die da von außen kommen, nicht auch die Reformen direkt wieder zunichte machen?
Ja, und wir haben die Inflationstypen in dem Kontext auch nochmal aktualisiert. Und zum Schluss wollen wir über das viel diskutierte Social-Media-Verbot sprechen. Wie soll das funktionieren, wenn die Kinder vielleicht die Internetsperren viel besser umgehen können als die Eltern? Also Wir versuchen mal, den Sinn und Unsinn dieser Debatte etwas einzuordnen.
Die Studie.
Okay, dann wagen wir uns mal an dieses Thema ran. Die AfD und die neuen Bundesländer. AfD, das ist ja so ein Thema, bei dem die Positionen meistens schnell klar sind und oft auch schnell verkantet. Und vielleicht schaffen wir das heute mal, ohne Schaum vor den Mund, einen Schritt weiter zu gehen und dann am Ende besser zu verstehen, was da eigentlich sich im Moment abspielt. Könnt ihr nachvollziehen, dass man mittlerweile beim Thema AfD ganz schnell in so einer Ecke steht? Also wenn ich die AfD in Schutz nehme und Verständnis für die Wähler habe, bin ich ein halber Nazi. Wenn ich sage, nee, also die kann man nicht wählen und wir müssen bei den anderen Parteien bleiben, dann verschließe ich angeblich die Augen vor dem, was hier los ist. Also wie man es macht, ist falsch, oder?
Ja, es ist so. Also vor 4 Jahren, als wir das Deutschlandpsychogramm begründet haben, war unsere erste Studie wirklich mit Anhängern auch dieser Partei. Und wir haben das auch damals veröffentlicht in verschiedenen Medien. Und wir haben uns jetzt dem nochmal gewidmet, aber vielleicht doch nochmal so das persönlich. Man steht irgendwie gefühlt sofort irgendwie unter einem Verdacht. Psychologisch würden wir sagen, das ist so eine Kontaminationsangst. Man fürchtet durch bloßes Verstehen, also wenn wir das psychologisch betrachten und anschauen, vielleicht schon beschmutzt zu werden oder politisch einsortiert zu werden. Also es schwingt tatsächlich auch, wenn man drüber spricht, immer so das mit, wird man jetzt vielleicht bewusst missverstanden oder so. Uns geht es ja darum, das gesellschaftspsychologisch einzuordnen, weil das Thema ist natürlich gerade das Mega-Trigger-Thema. Da werden viele, viele Konflikte behandelt. Migration, Vertrauen, Osten, Westen, Elitenkritik, soziale Kränkungen, Demokratieangst und so. Deswegen sind da so viele Affekte, Angst, Wut, Scham, Trotz, Abwehr im Spiel.
Ja, die Debatte um die AfD ist komplex und man kommt da ganz schnell in viele Dilemmata rein. Also das ist ja jetzt auch in eine Bewegung geraten, dass die an der 30%-Marke schrabben und es ist immer da ein demokratietechnisches Dilemma zu sagen, 30%, die sind alle falsch gewickelt, das geht gar nicht, das muss man radikal bekämpfen. Es ist ja so auch eine Stimme, die gehört werden muss und gehört werden will. Aber im Hintergrund steckt immer wieder auch so die Belastung aus unserer Geschichte, dass die Bundesrepublik Deutschland, auch das Grundgesetz, da einen eigenen Blick drauf hat. Parteien sollten auf dem Boden des Grundgesetzes stehen und da ist immer der Zweifel bei der AfD. Tut sie das?
Ja, aber dann lasst uns doch mal jetzt auch euren Einblick bekommen. Was ist da in den neuen Bundesländern los? Ostdeutschland, sage ich jetzt mal so platt, und die AfD. Was spielt sich da ab?
Also, wir haben mit Wählern gesprochen. Erstmal eine Frage, sind das alles Protestwähler? Mittlerweile klarer Befund, das ist zwar harmlos. Protest ist ein Teil davon. Aber da ist in den Strukturen im Osten teils eine viel stabilere psychologische Bindung draus geworden. Wir haben das mal formuliert in den Studienergebnissen auch. Die AfD funktioniert als Dienstleister für verletzte Gefühle. Sie bietet dann ja nicht primär vielleicht das Programm, die Rentenreform, die Gesundheitsreform, sondern eine emotionale Funktion. Endlich Nein sagen, endlich gehört werden, endlich den Druck erzeugen. Und die AfD, das ist nochmal das Spezifische, im Osten bündelt dann auch nochmal biografische Brüche und Kränkungen und Misstrauen. So. Und was passiert jetzt natürlich bei einer Wahlentscheidung oder bei einer Positionierung für die Partei? Das Wahlkreuz wird dann zu so einer Selbstermächtigung. Also das geschieht nicht mehr, sondern die AfD gibt jetzt das Gefühl, ich kann wenigstens stören. Ich kann euch zeigen, dass ich da so nicht mehr mitmache und ich hau auf den Tisch. Und wir haben jetzt aktuelle Daten, hohe Kompetenzzuschreibung. Und das ist dann aber gleichzeitig so, was viele sagen, ich bin nicht rechts, aber. Ne? Und dann wird die eigene Wahl oft auch eher, hören wir ganz häufig, als Notwehr, als auch als Warnsignal, als Denkzettel gesehen. Es gibt natürlich rechtsextreme Anteile, das ist klar, aber es erklärt einfach nicht das ganze Phänomen.
Habe ich das eben richtig verstanden, Thomas? Hohe Kompetenzzuschreibung für die AfD? Weil sie haben ja noch gar nicht regiert. Woher kommt das?
Das ist natürlich die große Enttäuschung über die aktuelle Regierung. Das waren jetzt Forsa-Umfragen, unterschiedliche Fragen, die auch dann durch den Raum geistern und so. Und das ist natürlich, klar, ohne Regierungsbeteiligung, ohne konkrete Handeln, das ist natürlich ein Schlag ins Kontor der Regierung.
Das steckt auch drin ein Stück weit, dass man annimmt, da ist endlich mal eine Partei, die kommt und die Sachen so vom Kopf auf die Füße stellt. Das sind doch offensichtliche Themen, Ausländer und Kriminalität oder dass wir da zu viel Geld reinstecken in die EU. Und durch die Vereinfachung, die die anbieten, machen die auch so ein Stimmungsangebot. Lass die doch mal testen und dann kommt raus Kompetenzzuschreibung, weil die sind so wie bei des Kaisers neue Kleider, so die Kinder, die dann sagen, die sind doch nackt da oben. Was die machen, ist doch alles auf Sand gebaut und die sagen mal hier die Wahrheit. Also solche Geschichtenbildungen hören wir in den Interviews.
Ja, also psychologisch ist das Kreuz bei der AfD, gehen wir jetzt mal zum Westen, häufig weniger ein Bekenntnis als so ein Schlag auf den Tisch, was man so kennt, ne? Jetzt reicht's. Jetzt ist mal Schluss. Und was wir aber auch sehen, dass jetzt über die Jahre, seit dem Beginn auch der Migrationskrise, wo die Partei, die ja eigentlich schon in der Versenkung war, wieder sehr stark geworden ist, dass es nicht mehr nur Trotz ist, sondern es ist mittlerweile eine Trotzidentität, ein Dagegen. Die machen mittlerweile ein Identitätsangebot. Und wenn wir uns die Umfrageergebnisse zu den Landtagswahlen im Osten ansehen, das sind ja um die 40% zum Teil, knapp drunter, vielleicht knapp drüber. Und wir reden darüber, ob da demnächst gegebenenfalls auch eine Alleinregierung möglich ist. Und das muss natürlich die Regierenden zum Aufwachen bringen.
Ist damit auch insgesamt natürlich sowas, was so genannt wird, Vibe Shift. Also gewisser Mainstream, der eher bei grünen und liberalen Themen war, noch bis so vor 10 Jahren, als es auch eine strukturelle Mehrheit gab für mehr Klimaschutz zum Beispiel oder wo es ja auch dann in der Anfangsnaivität auch so einen Idealismus gab in Bezug auf Flüchtlinge und die alle reinnehmen. Das ist ja komplett gekippt und es ist jetzt so ein rechter Zeitgeist, der eben halt auch über die AfD immer stärker in den Mainstream reinreicht. Also bei diesen Themen mit dem Klimaschutz hat man es übertrieben. Die Energiewende ist komplett schief gelaufen, alles falsch und so weiter. Also da hat sich auch der Zeitgeist, also die politische Stimmung im Mainstream über den Einfluss der AfD doch praktisch ist komplett gekippt in Gegenposition.
Aber wenn ihr sagt, das hat sich auch bei den AfD-Wählern, ich nenne das jetzt mal, manifestiert, ihre Überzeugungen, dass sie AfD wählen wollen. Existiert denn da überhaupt noch eine Chance für diese vielleicht etwas romantische Vorstellung von Politikern, dass sie sagen, naja, wir können diese AfD-Wähler irgendwann in die Mitte zurückholen? Oder ist der Zug jetzt vielleicht abgefahren?
Ich glaube, der Zug ist abgefahren.
Also ja, im Osten ist es schwieriger, weil das ist schon viel, viel mehr identitäres Angebot. Also Identität im Sinne von, ne, ich kann damit eine Haltung einnehmen. Im Westen sehen wir noch mehr, dass die Wut und der Affekt, auch die Partei zu wählen, noch ein Tick stärker ist. Also da ist es noch nicht so breit, da könnte man wahrscheinlich mit wirklich entschiedenem Handeln und einem echten Zuhören auch zurückgewinnen. Aber das diskutieren wir jetzt seit 5 Jahren. Wie holt man die zurück? Und die Partei wird stärker.
Ich glaube, wenn man auf andere europäische Länder guckt, dann hat man so ein bisschen Gefühl, wie sich das weiterentwickeln könnte. Nun haben wir nicht die Glaskugel und können da natürlich keine absoluten Prognosen geben. Aber schauen wir uns die Situation in Italien an oder auch Schweden. Da gab es ja durchaus dann eben rechts ausgelegte Kräfte, auch mit teilweise einem offenen faschistischen Hintergrund wie die Fratelli Italia in Italien, die auch dann an die Macht gekommen sind, zum Teil auch ihre Sachen umsetzen, zum Teil sich auch sehr entzaubern. Wenn wir zum Beispiel die Flüchtlingspolitik von Meloni uns angucken oder auch was in Holland passiert ist. Eine Perspektive kann sein, dass durchaus die AfD in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Kontexten an der Macht beteiligt sein wird, aber dann auch eine Entzauberung anstehen wird. Also man wird dann sehen, wie viel kriegen die denn von den Problemen gelöst.
Ich wollte nochmal kurz aufgreifen mit dem Zurückholen. Es gibt in der Psychoanalyse immer den Begriff die Wiederkehr des Verdrängten. Also das, was du nicht bearbeiten willst, oder hier in dem Sinne, was eine Gesellschaft nicht bearbeiten will. Kränkungserfahrung, Ohnmacht, Kontrollverluste, Misstrauen, was jetzt in den letzten Jahren durch diese manifestierten Krisen da war, das kehrt wieder als Störenfried in einer anderen Form. Und dann wird's lauter, trotziger, aggressiver. Und das ist gerade halt dieser Effekt. Die etablierten Parteien haben sich in den Koalitionen nicht dazu durchringen können, Themen, die virulent sind, entschieden zu bearbeiten. Und dann haben wir halt vielleicht Parteibewegungen, die sich draufsetzen.
Aber ist das so eine Gemengelage einfach immer in die gleiche Richtung, irgendwie rechtsextrem? Oder gibt es diesen typischen AfD-Wähler gar nicht? Also was will der eigentlich, außer dass er sagt, ich finde alles doof?
Wie gesagt, wir untersuchen das ja nicht das erste Mal. Wir hatten unterschiedliche Typen. Es gibt natürlich auch welche, die vielleicht tief in so einer völkischen Ideologie verankert sind. Und dann gibt es die, die einfach dieses Ventil für diese Ohnmachtserfahrung, diese Kränkungen, dieses Nicht-Gehört-Sein brauchen, wo Wut, Affekt und Trotz reagieren. Die sagen, das ist jetzt meine Notwehr jetzt gegen das gefühlte Nichthandeln der bisher Regierenden. Also in diesem Spektrum bewegt sich das. Wir hören natürlich auch viele, wenn wir dann in den tiefen Interviews damit konfrontieren und so, dann kommen auch, wenn das jetzt schon rechts ist, wenn ich für eine geordnete Migration bin, dann bin ich halt rechts. Also es wird halt auch mittlerweile auch deutlich weggewischt. Und das meine ich, das wird dann Teil dieser Trotzidentität. Und dann wird vielleicht das, was demokratiefeindlich ist oder menschenverachtend, es wird dann aber so eingemeindet und das ist dann Teil halt dieses Konsens, das der Mechanismus, den Dirk eben beschrieben hat. Aber es gibt halt nur ein Thema, also eine ehrliche Debatte über das, was seit Jahren auch wirklich virulent ist. Und wir haben natürlich auch Themen, Umgang mit Energie in diesem Land. Vielen drängt das, die sagen, warum nehmen wir nicht andere Formen? Wir haben das Thema Migration. Das sind für viele ungelöste Themen. Die sagen, das wird irgendwie rumgedoktert und laviert und weiter gemacht und die erhoffen sich dann, vielleicht wissen die auch, dass es nicht immer so ist, dass die AfD dann zumindest entschieden dagegen ist. Und dann ist das ein Angebot.
Es ist ganz schwierig. Also es kommt ja auch hinzu, das wird in der Debatte wenig so behandelt, aber die Art und Weise, wie sich die AfD in den Parlamenten aufführt, das ist durchaus kritisch, weil das sind da einfach nur so Strategien, halt maximal Krawall zu machen, nie auf Debatten einzugehen, alles immer runterzuwürdigen, alle als Idioten und unfähig darzustellen. Und von der Gegenseite natürlich auch die Sprechunfähigkeit der etablierten Parteien mit der AfD. Also was in den Parlamenten passiert, ist auch Spiegelbild dieser grundsätzlichen Zerrüttung.
Ja, bei den Wählern ist das, was du sagst. Viele haben in den Interviews beschrieben, die erleben, dass die eigenen Alltagserfahrungen in der offiziellen politischen Sprache nicht vorkommen. Also die eigenen Erlebnisse vielleicht von einem Unwohlsein, von Angst, wie auch immer. Und das kommt nicht vor und da geht halt dann die AfD drauf, vielleicht auch manchmal sehr krawallig und so, und füllen damit eigentlich diese Lücke, die gelassen wird. Und genau hier muss eigentlich die demokratische Politik, die klassische, der Mitte, ja, der starken bürgerlichen Parteien andocken.
Ja, aber ich weiß, das ist jetzt ganz unpopulär, was ich sage. Aber faktisch richtig ist ja erstmal, dass die Mehrheit in diesem Land gesagt hat, ich wähle Mitte rechts, konservativ bis, naja gut, wenn ich jetzt über die AfD, einige werden sagen rechtsextrem, aber das sind ja mehr als 50%. Bloß das bekommt ja niemand, der das gewählt hat, sondern es wird eine andere Politik gemacht. Ich werte das ganz bewusst überhaupt nicht. Ich stelle es nur fest. Und dann lasse ich mich aber zu der These hinreißen. Wie gesagt, ohne Wertung. Das kann ja auf Dauer nicht gut gehen.
Das ist das Dilemma der CDU. Ja, das ist das große Dilemma von Friedrich Merz und der CDU, der wahrscheinlich, wenn er könnte, bestimmte Reformen anders durchsetzen würde, aber daran scheitert. Und das ist ja auch das Thema, was die CDU zerreißen wird. Also es ist ja eine Frage der Zeit, wann die erste Koalition, wenn nichts anderes mehr möglich ist, da sein wird. Dann wird ein Teil der CDU-Wähler empört austreten und sagen, das geht gar nicht. Die anderen sehen es herbei. Also es wird die CDU von riesengroße Zerreißprobe stellen.
Also auf die Gefahr hin, hier mich unbeliebt für euch zu machen, aber ich sehe hier auch nicht diese thematische Überschneidung zwischen konservativen CDU-Positionen und AfD-Positionen. Also die AfD will irgendwas mit Europa machen, was brandgefährlich ist, was für die CDU absolut nicht tragbar ist. Die AfD antischambriert mit Russland und hat eine komplett andere Position zum Ukraine-Krieg. Also ich sehe die Überschneidung zwischen SPD und CDU noch immer größer als die zwischen CDU und AfD. Und insofern sehe ich eine strukturelle Mehrheit noch immer in der Mitte. Und es kann auch nicht sein, dass selbst wenn sie bei 30% sind, dass die ganze Debatte diktieren, sondern es gibt 70%, die woanders sind als die AfD. Das ist auch Demokratie. Und es ist aber in der Tat eben die ganz große Krise, dass diese Koalition kein tragfähiges Zukunftsbild entwirft und keine Aufbruchsstimmung der Bevölkerung auslöst, sondern nur rüberkommt als ein Verwalter der Krisen ohne Konzept.
Eine Sache, die ist jetzt eben bei mir aufgeploppt. Ich glaube, Dirk, du hast das eben gesagt, dass AfD-Wähler denn auch so nach dem Motto es beschreiben, ja, also wenn ich denn halt gegen Migration bin, dann bin ich halt rechts. So. Machen wir in der Diskussion nicht vielleicht auch einen Fehler? Ich frage das jetzt mal ganz vorsichtig. Ich hoffe, ihr stellt mich wenigstens nicht gleich in die Ecke, sondern es geht mir eigentlich nur darum, wie wir miteinander umgehen. Weil auf der einen Seite gibt es Menschen, die sind in der Mitte, dann gibt es Menschen, die sind links und dann gibt es Menschen, die sind rechts. Aber nicht automatisch, wer rechts ist, ist ein Rechtsextremer oder ein halber Nazi oder vielleicht sogar ein ganzer Nazi. Und wer links ist, ist nicht automatisch ein Verfechter der DDR und des Sozialismus. Ich finde, diese Begrifflichkeiten tragen zu dem Unmut in der Diskussion auf der einen Seite, glaube ich, auch bei.
Ich gebe dir absolut recht. Ich denke, diese Kategorisierungen kommen aus dem 19. Jahrhundert und fürs 21. Jahrhundert sind die durchaus nicht tauglich. Und nehmen wir mal so ein Thema wie Migration. Da gibt es ja wahrscheinlich auch einen Grundkonsens, den sie sagt, wir brauchen Migration, aber die richtige Form von Migration, also mit den richtigen Mechaniken. Es fehlen ja Arbeitskräfte, es fehlen Fachkräfte und so schnell wird die KI mit Robotern nicht da sein, das aufzufüllen. Also es ist da in den einzelnen Sachdebatten, auch in so einer Rentendebatte oder so, eigentlich ja viel mehr tragfähiger Konsens da, als dann in dieser verfahrenen politischen Situation durchkommt. Wir brauchen eigentlich eine radikale Zentrierung auf die Probleme und einen Diskurs, was sind jetzt die verschiedenen Lösungsangebote und was macht man am besten daraus, und man muss weg von den Ideologisierungen.
Was wir natürlich in den Analysen auch besprochen haben, war die Brandmauer. Und da kam ein Kollege mit einer ganz klugen Analogie, es gibt es doch, wenn man in einem Unisaal sitzt und da ist ein Störenfried und dann sagt der Professor raus vor die Tür und schmeißt den raus. So. Dann kann aber der Störenfried vor der Tür weiter Rabatz machen. Der kann an die Tür klopfen, ne? Kann andere organisieren, die mitklopfen und so. Also was soll das sagen? Das Problem ist dann nur verlagert, nicht gelöst. Deswegen ist das Thema der Brandmauer, hinter der Brandmauer geht's weiter und es entsteht eine Trotzidentität, die verstärkt wird und so weiter. Und das Problem ist nicht weg. Das ist, glaube ich, so dieser Denkfehler bei der Brandmauer. Man muss doch die Themen der Menschen ernst nehmen, ohne die Deutung der AfD zu übernehmen und eine starke Position da entwickeln. Und ja, das kann nur der Appell sein. Und wir werden ja auch die Ergebnisse demnächst dann publizieren.
Das Gesellschaftspsychogramm.
Krise ohne Ende. Und irgendwie liegen überall die Nerven blank. Wie seht ihr beide uns Deutsche? Können wir noch? Sind wir am Ende oder sind vielleicht die seelischen Reserven noch nicht ganz aufgebraucht?
Also die seelischen Reserven sind nicht leer, aber sie sind extrem angegriffen. Also viele funktionieren im Alltag noch erstaunlich gut, aber die innere Grundspannung ist enorm hoch. Und wir erleben, wenn wir das mal so beschreiben, so eine Daueranspannung ohne klare Entladung, ne? Und wir merken, die Ängste vor den verschiedenen großen Krisenthemen, die sind da. Auch außenpolitisch ist so die Sicherheitsordnung gefühlt komplett zerbrochen. Also diese sogenannte multipolare Weltunordnung, die unberechenbar ist, rückt immer näher.
Und ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Faktor, dass man bei früheren großen Krisen, als auch so Deutschland so hinten an war, nehmen wir so diese Schröder-Zeit mit 5 Millionen Arbeitslosen, da gab es doch so dieses Gefühl, wenn da jetzt ein Ruck durchgeht, wenn die Politik da was vorgibt, dann können wir uns aus eigener Kraft aus dem Sumpf ziehen. Jetzt kommt aber hinzu diese außenpolitischen Disruptionen. Dann gibt's da auf einmal diese Straße von Hormuz sinnbildlich. Ein Krieg, der losgeht und auf einmal kommt das Öl nicht an. Und bei diesen Disruptionen kommt dann schnell im kritischen Fall, so im Worst Case, Gefühl auf, hat ja doch alles gar keinen Sinn. Selbst wenn wir uns hier anstrengen, die äußere Disruption macht das alles zunichte, was wir hier in Deutschland schaffen.
Aber dann lasst uns mal, eins der Knallerthemen jetzt im Moment ist ja wohl die Inflation. Lasst uns die mal rauspicken, weil ihr dazu auch geforscht habt. Wie gehen die Menschen denn mit der Inflation um? Also jeder hat ja da so seine eigene Herangehensweise, tippe ich mal.
Bei den Inflationstypen haben wir ein ganz spannendes Spektrum so immer wieder herausgestellt. Das war schon bei Corona so oder nach Beginn des Ukraine-Kriegs. Wir haben da auf der einen Seite Menschen, die sind richtig von der Inflationsnot betroffen. Das ist echt dann alles auf Kante genäht, wie viel die sich noch leisten können. Und da ist echt auch Einschränkung angesagt. Da reicht es noch nicht mal mehr für einen Freibadbesuch. Und auf der anderen Seite des Spektrums gibt's Inflationsresiliente, eigentlich die Wohlhabenden, die sich kaum einschränken müssen. Interessant ist so die Mitte. Da gibt's zum Beispiel den Typus des Inflationsmanagers. Und da haben wir auch gerade was Marketing angeht, ganz interessante Aspekte gefunden. Die fangen an, ihr Konsumverhalten ganz geschickt auszusteuern, auch sehr smart auszusteuern. Wann brauche ich denn überhaupt noch die Marke? Wann reicht mir auch die Handelsmarke oder die Discounter? Oder die kaufen dann auch ganz gezielt im Internet. Und interessant bei dieser Gruppe ist, dass eigentlich die Marken paradoxerweise hier auch die Chancen haben, sich neu ins Spiel zu bringen, weil manche Menschen dann merken, das ist doch ein liebgewonnenes Produkt, zum Beispiel eine Schokoladenmarke, das will ich mir jetzt von der Inflation und von den ganzen Krisen nicht vermiesen lassen. Da bin ich besonders dankbar, dass ich die mir noch leisten kann und dafür mache ich lieber taktisch bei anderen Konsumfeldern Abstriche.
Also es wird wieder stärker unterschieden zwischen, was ist Grundcharakter, was ist Commodity, wo kann ich dann irgendwie budgetieren, einsparen, dass ich mir den kleinen Luxus im Alltag weiter leisten kann. Wir sehen natürlich auch immer unterschiedliche Auswirkungen auf die unterschiedlichen Kategorien. Also in der Vergangenheit war zum Beispiel sowas wie Tourismus relativ inflationsresilient, weil das ist das Highlight des Jahres, die Zeit mit der Familie. Das hat man sich was kosten lassen, vielleicht auch an anderer Seite dann sich was abgespart. Mehr zurückgestellt werden aktuell dann die größeren Anschaffungen. Das trifft dann manchmal auch die Möbelhersteller. Das trifft vielleicht die Automotive-Hersteller. Und man versucht sich aber diese kleinen Spielräume durch geschicktes Budgetieren zu erhalten, durch die Wahl der Einkaufsstätten, durch geschicktes Aufgreifen. In der Regel ist der Handel relativ gut drauf, das auch zu adressieren. Wenn Preisschocks kommen, dass der Handel darauf reagiert und die Konsumenten entsprechend auch in tagesaktueller Werbung dann abfängt.
Ja, es liegt jetzt für das Marketing ja auch gewisses Erfahrungswissen vor, also wie es bei Corona war und danach. Und wir haben das ja als Institut auch in all den Jahren immer gut begleiten können. Und es ist eine große Challenge, in solchen Zeiten als Marketeer zu agieren. Aber es gibt da durchaus auch Spielräume. In Krisen werden ja die Marktanteile in der Regel immer neu verteilt. Und das ist eigentlich auch die Zeit, wo es durch geschickte Marketingaussteuerung gelingen kann, sich eine gute Ausgangsposition für die besseren Zeiten mal zu schaffen, die auch noch kommen.
Und was wäre dann konkret euer Rat an Marken oder Menschen, die im Marketing tätig sind, sich darüber Gedanken zu machen? Weil wie lange das mit der Inflation noch ein Problem ist, weiß ja keiner.
Also wir haben das ja in den vergangenen Inflationskrisen auch gesehen. Und es gibt so Felder, die man adressieren kann. Also man kann die kluge Auswahl adressieren. Man kann Entlastungsversprechen adressieren. Man kann psychologisch Kontrollversprechen. Du hast es im Griff, ne? Du kannst selber durch smartes Budgetieren das hinbekommen, das in den Griff bekommen. Und auf der anderen Seite sehen wir, sind auch immer Unterstützungssignale wichtig und wertvoll und waren auch in der Vergangenheit gut. Also es gibt schon letztlich Positionierungsfelder, die man auch kurzfristig dann aufgreifen kann, auch bei POS-Aktivierung und anderem.
Auf jeden Fall ist es wichtig, da nicht in so eine Ohnmachtsposition, ah, jetzt gehen die Budgets zurück, wir können ja gar nichts mehr machen, zu verfallen, sondern so wie Thomas das jetzt im Detail erläutert hat, aktiv an die Situation herangehen und die Kommunikation auch geschickt aussteuern. Das wäre so unser Rat.
Die Marken als echte Alltagshelfer in der Krise.
Das Letzte. Das Letzte.
Beim Thema Social Media ist ja aktuell eigentlich immer so der Reflex, mehr Regeln, mehr Verbote. Neige ich auch manchmal dazu, gebe ich ehrlich zu, aber ich bin mir nur nicht sicher, ob es wirklich so einfach ist. Thomas und Dirk, was übersehen wir möglicherweise in dieser Diskussion?
Der Reflexverbot ist verständlich, aber nicht ausreichend. Also klar, die Kinder sind schutzbedürftig, die zu jung sind und damit konfrontiert werden, weil Plattformen auch stärker sind als ihre Impulskontrolle in diesem Alter. Deswegen sind es ja Kinder. Wir merken das ja bis hin ins Erwachsenenalter, ist ja schwierig, diesen Impulsen immer wieder zu kontrollieren. Aber es gibt halt Autoplay und Likes und Pushs und Vergleichsdruck und dieses Scroll-Angebot und Reels, die süchtig machend sind. Aber das Schwerste ist nicht das Verbot, letztlich ist das Schwerste die Erziehung, eine Medienerziehung, die Hinwendung zu einer eigenen Mündigkeit, weil sonst greifen die besten Verbote nicht. Die haben vielleicht eine gewisse lenkende Wirkung, aber ohne Geduld, Zeit, ja, dass man da auch eine Konfliktfähigkeit aufbaut, dass man als Erwachsene vielleicht in der Vorbildfunktion in einem überlasteten Familienalltag auch nicht ständig da nur an seinem Smartphone, seinen digitalen Endgeräten hängt, das ist Teil. Also die Eltern sind häufig mit Teil des ganzen Problems. Und das ist jetzt nicht aus Böswilligkeit, sondern weil sie selber überfordert sind.
Wissen wir ja selber am besten, aber nochmal jetzt die Frage, Verbot ja oder nein, wofür war das am Ende jetzt ein Plädoyer?
Also ich denke, dass die Verbotsdiskussion da auch dann zu pauschal geführt wird, also den Nutzern unter einer bestimmten Altersgrenze, so wie in Australien, alle unter 16 sollen keine Accounts haben dürfen. Ich sehe ein großes Feld, aber des Gegensteuerns auch bei Regulierungen, wie die Angebotsstruktur aussieht. Da läuft ja die Entwicklung in Amerika auch hin. Da gab es jetzt ein bahnbrechendes Urteil in San Francisco, wo YouTube nachgewiesen wurde, oder zumindest war das dann so, der Rechtstatbestand, dass die Algorithmen ausdrücklich so ausgelegt haben, dass eben auch solche Suchteffekte verstärkt werden. Und da könnte man schon durch Regulierungen eingreifen, dass die gezwungen werden, das anders zu machen. Solche Sachen macht man ja auch im Datenschutz, dass man also sagt, eben Informationsrecht, die können mit Daten nicht alles Mögliche machen und entsprechend könnten die auch die Algorithmen umstellen, und da halte ich persönlich Regulierungen für sinnvoll, und das wären dann keine Verbote, das wäre halt, dass man YouTube, Meta und so weiter unter den Zwang stellt, dass sie ihre Algorithmen umbauen, dass sie dort halt auch Abbrüche dann machen nach einer Zeit in den Reels zum Beispiel, dass das Reel dann auch auf dem Account nicht weiterläuft. Da ist nach 20 Minuten erstmal Schluss und dann geht es erst 15 Minuten später weiter. Das ist technisch alles sehr einfach umzusetzen, aber es gibt da natürlich schon das Interesse, auch das Profitinteresse. Da spricht jetzt der alte Linke bei mir durch, der Konzerne, dass die solche Regeln halt auch ausbremsen.
Also nochmal, die Verbote sind ja heute ganz schnell bei der Hand bei allen möglichen Themen. Deswegen, glaube ich, muss man es reflektieren. Es geht um Schutz. Also vor den Härten dieser Plattformlogiken abzuschützen. Zugleich mit Befähigung. Denn wenn ich die Zeit nicht investiere, und das ist halt aufwendig und mühsam, ja, das Ding selber wegzulegen, mit den Kindern zu sprechen, denen das nahe zu bringen und so. Und das dritte ist Vorbild. Also statt Verbot würde ich sagen Schutzbefähigung, Vorbild. Das ist das, was wir brauchen.
Also ich spitze das jetzt ein bisschen zu. Wenn es ein Verbot geben sollte, würde ich sagen, es wäre eine Kapitulation der Gesellschaft vor diesem Problem. Das kennt ihr ja auch, dieses Argument kommt ja immer, dass jemand, der für ein Verbot ist, sagt, ja, ja, Alkohol wird an Kinder ja auch nicht ausgeschenkt. So. Aber das kann man doch nicht vergleichen. Also mal abgesehen davon, dass die Eltern hier eigentlich eine ganz große Rolle spielen, habt ihr ja auch gesagt. Aber du kannst es doch nicht übers Knie brechen und glauben, dann wäre das Problem gelöst.
Das ist jetzt eine komplexe Frage, ob man das vergleichen kann oder nicht vergleichen kann. Es spricht schon was dafür, dass die Algorithmen so gebaut sind, dass die Impulskontrolle maximal umschiffen. Dass da also genau die Inhalte kommen, wo man dranbleibt. Dann ist das dann der Popstar, der in immer wieder neuen Variationen kommt und kennt auch Erwachsene von sich. Wenn man da einmal ein Reel drinsteckt, dann ist man in so einem halbduseligen Zustand, wo man einfach immer weiter und weiter und weiter und das nächste und das nächste. Und da ist schon ein gewisses Suchtpotenzial drin. Und das ist auch zu Recht auch verglichen mit anderen Sachen. Also ich denke, es ist nicht natürlich deckungsgleich mit Alkohol, aber da ist schon etwas, das ist schon, manchmal sage ich so spaßeshalber, TikTok ist die Rache der Chinesen für unsere Opiumkriege, weil wir haben ja das Opium dorthin geschifft. Und das hat die ganze chinesische Kultur zerstört, dieses Opium. Und jetzt ist es TikTok, was vielleicht unsere Kultur zerstört.
Ja, aber vielleicht nochmal mit den Verboten. Ich wollte auch nochmal sagen, klare Altersgrenzen. Ich glaube, alles, was unter vielleicht, sage ich mal, weiterführende Schule, das ferngehalten von den Kindern, soweit es geht. So. Und ich glaube, wir sehen auch natürlich in den Schulen, in den Grundschulen, in den weiterführenden Schulen, es wird diskutiert, es wird in den Elternabenden diskutiert, Handy ja, nein, Verbot. Und die Jugendlichen selber kommen ja an. Es gibt viele, die jetzt vielleicht um die 20, Anfang 20 sind, die sagen, warum wurde es nicht stärker reglementiert? Auch heute, wenn man die fragt, ist vielleicht nur ein Viertel, ich glaube, das war die Zahl, die ich jetzt gelesen hatte, möchte das auch reglementiert haben. Aber das ist wirklich, deswegen meine ich das, die eine Seite. Die zweite ist wirklich Medienkompetenz, Frustrationstoleranz, Konzentration wieder trainieren, Langeweile aushalten. Das sind alles so, früher waren das klassische Tugenden einer normalen Erziehung, die heute teilweise verloren gehen.
Es ist auch richtig, dass man nicht alles jetzt auf den Staat schieben sollte. Der Staat soll man nur verbieten. Es ist natürlich in der Verantwortung der Eltern. Und hier haben wir auch, wenn wir da unsere Studien machen jetzt mit den Familien zu diesem Thema, auch ganz spannende Sachen gelernt. Es gibt zum Beispiel Eltern, die sich vernetzen und die dann sagen, die Medienzeit für meine Kids ist Samstagnachmittag genau in den 3 Stunden. Und das machen die Eltern der ganzen Clique aus. Weil sonst hat man das Problem, dass die am Samstag gar nicht vom Social Media wegkommen, weil sie sich da morgens, mittags, abends und wenn klar ist, es gibt 3 Stunden Zeit für die ganze Clique, dann organisieren die sich anders. Also es braucht kreative Lösungen und es braucht auch sozusagen die Vernetzung der Eltern, weil es ist ja ein Social Medium, also es ist ja nicht der Einfluss auf den Einzelnen. Die hängen ja in den Netzwerken ihrer Freunde drin und da müssen sich die Eltern aller Freunde da zusammentun, dann klappt's besser.
Ja, aber darauf zu hoffen, ist natürlich auch eine nicht steile These, aber es ist so ein bisschen ein frommer Wunsch, ob der in Erfüllung geht. Was glaubt ihr, wie das ausgehen wird? Also, dass die Eltern mehr in die Verantwortung genommen werden müssten, ist doch klar. Dass in der Schule mehr über Medienkompetenz gelehrt werden müsste, ist doch klar. Aber wird das dann innerhalb eines bestimmten, kürzer angelegten Zeitraums das Problem lösen? Ich habe da so meine Zweifel.
Also hier geht es eben darum, auch viele Stellschrauben zusammenzubringen, überall das Bewusstsein zu schaffen, auch bei den Kindern das Bewusstsein zu schaffen, denen auch deutlich zu machen, da ist auch viel tote Zeit, viel Enttäuschung. Ja. Ihr wollt da selber auch ein Stück weit wegkommen. Ihr wollt auch selber aktivere Sachen machen, die schöner sind. Aber auch der Druck auf die Konzerne, dass die eben ihre Algorithmen umstellen. All das muss zusammengreifen, um das Problem in den Griff zu kriegen.
Das meine ich, das ist auch der Schutz. Und das andere ist aber auch, es gibt ja auch Jugendliche, die das selber bemerken, wie viel Zeit da drauf geht. Kinder haben Glück, wenn sie ein schönes Hobby haben, was sie mit Leidenschaft da vielleicht auch jeden Tag verfolgen wollen. Aber wir sehen manchmal auch die Umgangsstrategien bei den Jüngeren. Also ich hatte das letzte ein, der hat immer dann Social Media genutzt und dann die App gelöscht. Weil dann wieder so diese Hürde ist, er muss wieder aus dem App Store die App runterladen, sich irgendwie anmelden und das irgendwie nutzen. Es gibt ja immer den Spruch in der Psychologie, die Selbstbehandlungskräfte des Seelischen. Und wenn es zu viel wird und wenn wir etwas zu intensiv konsumiert und gemacht haben, gibt es auch automatisch Gegenbewegung. Also ich glaube, wir sind auch an Kipppunkten, anders vielleicht noch als vor 5, 8 Jahren, wo die Gesellschaft insgesamt merkt, das tut uns nicht gut. Und deswegen meine ich, das eine Verbot, das ist mir zu reflexhaft, das ist so der Hammer, der draufkommt, sondern Schutz, ja, Kontrollen, ja, Verantwortungsdelegation auch an die Algorithmen, ja, aber zugleich an die eigene Nase packen und die Zeit halt letztlich auch investieren. Und es geht nicht ohne. Und da gibt's die Gewinner und es gibt die Verlierer. Das ist leider das Problem wie bei allem. Das ist auch bei der Ernährung so. Es gibt halt Familien, die achten drauf, was die Kinder in sich reinstopfen und andere, die sind da vielleicht etwas nachlässiger. Und so ist es auch mit dem Konsum, ob das jetzt Fastfood ist oder Social Media. Man kriegt nicht die eine gerechte für alle mögliche Lösung hin.
Okay, spätestens jetzt bleibt natürlich diese Erkenntnis für uns alle. So einfach, wie wir uns das manchmal denken, ist es definitiv nicht. Herbert Grönemeyer sagt ja immer, es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Ich glaube, jeder Mann hat recht.
Ja, weil das Seelische ist nie einfach. Es ist immer komplex, widersprüchlich, paradox. Es schlägt um und macht nie das, was man will. Ja, ist völlig richtig. Vielen Dank, Marcel.
Wir hören, der Thomas ist und bleibt Vollblutpsychologe.
Ja, ist ja auch gut so. Macht ja auch einen großen Teil dieses Podcasts aus. Unsere E-Mail wollte ich auch nochmal sagen zum Schluss. kontakt@dasmarktpsychogramm.de
www.dieafd.de. Die nächste Folge kommt am 10. Juni und ich sage tschüss euch beiden. Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für eure Expertise und allen noch eine schöne Restwoche.
Ja, danke schön.
Vielen Dank, eine schöne Woche.
Das war das Marktpsychogramm. Menschen, Marken, Medien. Ein Maßgenau-Podcast mit dem Institut Konzept M und Marcel Becker.